Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn wir jetzt auf das Tanzjahr 2020 zurückblicken, dann ist völlig klar, im Mittelpunkt steht die Corona-Pandemie und die Frage, wie denn die Tänzerinnen und Tänzer, die Choreografinnen und Kompanien damit fertig geworden sind. Tanzaufführungen konnten nur sehr bedingt stattfinden. Immerhin konnte in der zweiten Jahreshälfte wieder geprobt werden, unter strengen Hygienevorschriften, das heißt mit viel Abstand und oft auch mit Maske. Elisabeth Nehring, wie sind denn Tänzer und Choreografen auf und hinter der Bühne mit den Kontaktbeschränkungen überhaupt umgegangen?
Ja, ich finde doch immerhin sehr kreativ. Es war natürlich erst einmal ein Schock für alle. Ab März durften ja nicht nur keine Aufführungen mehr stattfinden, sondern es durfte auch nicht mehr in der Gruppe geprobt und trainiert werden. Die Proben- und Trainingsstudios waren zu. Das galt natürlich nicht nur für die Tänzer und Choreografen, sondern auch für Schauspieler und andere Berufsgruppen aus der darstellenden Kunst. Aber für die Tanzschaffenden bedeutet das doch immer eine besondere Problematik, weil sie eben in besonderer Weise auf ihr tägliches Training angewiesen sind. Und dafür brauchen sie das Studio, sie brauchen Platz, es braucht Raum für ein Tanztraining, bei dem sich der Körper entfaltet. Und deswegen sind auch diese Aufnahmen von Weltklasse-Tänzern, die in ihrer Küche sich fit halten und das Küchenboard als Ballettstange nehmen, so legendär geworden in den sozialen Medien. Ansonsten haben Tänzerinnen und Choreografinnen schon versucht, kreativ mit der Situation umzugehen und zum Beispiel auch die Abstands- und Kontaktbeschränkungen in ihre künstlerische Arbeit zu integrieren.
Immerhin, es hat ja einige wenige Tanzaufführungen gegeben in diesem Jahr, vor allem in den Sommermonaten. Was ist Ihnen denn davon, Frau Nehring, in Erinnerung geblieben?
Ja, in diesem Jahr sind es vor allen Dingen die großen Produktionen. Es gab ja nicht viele, Sie haben es gesagt, mit vielen Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne, weil da Corona, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch diese Abstandsregeln sehr präsent war und eben auch diese uns allen ja auferlegte physische Distanzierung sowohl atmosphärisch als auch thematisch sehr stark spürbar war. Am deutlichsten und eindrücklichsten sicherlich in John Neumeyers Ghostlight in der Hamburger Staatsoper, wo 60 Tänzerinnen und Tänzer aufgetreten sind. Da ging es sehr um Distanz und es war eben das Social oder Physical Distancing war da deutlich spürbar. Und auch bei einem anderen Abend, da ging es mir ähnlich, der neue Direktor des Ballett am Rhein, Demis Volpi, hat mit seiner brandneuen und sehr jungen, wunderbaren Truppe auch so einen Tanzabend um die Distanz gemacht. Sehr berührender Abend und der auch deswegen so emotional aufgenommen wurde, weil sie sich innerhalb von 36 Stunden entschieden hatten, diesen Abend zweimal zu tanzen, weil eben noch mal weniger Leute ins Theater durften. Und das ist auch eine Erfahrung, die uns, glaube ich, allen in Erinnerung bleiben wird, diese wahnsinnig leeren Zuschauerräume. Also wenn man mit 249 anderen Menschen in einem Theater für 1200 oder 1500 Menschen sitzt, das ist eine durchaus total ungewohnte Situation gewesen.
Die Theater haben ja vor allem während des ersten Lockdowns sehr viel gestreamt, darunter auch so manches Experiment. Und wie das bei Experimenten so ist, die können auch mal schief gehen. Auch das kann ja ein Erkenntnisgewinn sein, ein schiefgegangenes Experiment. Welche Versuche gab es denn im Tanz?
Ja, gerade vor einigen Wochen hat der Choreograf Richard Siegel in Köln eine Aufführung gezeigt, die eigentlich analog stattfinden sollte und dann komplett ins Digitale verlegt wurde. Die hat auf drei verschiedenen Ebenen einerseits tanzende Tänzer gezeigt, aber eben auch so aus ganz verschiedenen Perspektiven, so eingefangen die Blicke auf die Tänzer, aber auch gleichzeitig Schauspieler, die Texte sprechen. Das ist schwer zu beschreiben, ganz komplexe digitale Inszenierung, wo aber eben der Tanz nicht nur abgefilmt wurde, sondern wirklich das Digitale mit diesen vielen Möglichkeiten der Überlagerung und des Nebeneinanders genutzt wurde. Das war auf jeden Fall nicht 100% gelungen, aber es war ein interessanter Versuch. Und manchmal muss ich sagen, wir hatten es gerade letztens, kann auch eine Dokumentation durchs Video wirklich ganz toll sein. Dance On hat Stücke von Lucinda Childs wieder aufgenommen. Und da ist das Video ganz toll, weil man einfach so nah an die Tänzerinnen und Tänzer rankommt. Insgesamt muss ich sagen, bei all den Versuchen und Streamings und Dokumentationen bleibt der Tanz für mich eine Live-Kunst, die die körperliche Präsenz braucht. Und wenn uns nun Corona wirklich eines gerade zeigt, ist, dass es echt keinen Ersatz gibt für physische Präsenz und reale Anwesenheit. Und dafür steht der Tanz natürlich auch.
In jedem Jahr, Frau Nehring, gibt es ein, zwei Themen, über die in der Szene besonders intensiv diskutiert werden. 2019 wurden zum Beispiel viel über MeToo gesprochen. Gab es denn neben Corona in diesem Jahr ähnlich intensiv geführte Diskussionen?
Ja, wir haben uns 2020 in mehrerer Hinsicht über das Staatsballett Berlin unterhalten und uns auch geärgert. Das kommt einem ja schon Jahre her vor, aber Anfang diesen Jahres gab es diesen großen Aufreger, als Sascha Walz und Johannes Oehmann als Doppelspitze des Staatsballett Berlin ziemlich überraschend ihren Abgang verkündet haben. Das ist nach einem gelungenen Start wirklich hochgradig deprimierend gewesen. Im Herbst diesen Jahres hat dann die Tänzerin Chloe Lopez Gomez das Staatsballett Berlin verlassen und über erlebte Diskriminierungen berichtet, dass sie wegen ihrer Hautfarbe rassistisch diskriminiert worden sei von einer Ballettmeisterin. Das hat natürlich großen Wirbel verursacht und jetzt hat die Intendanz angekündigt, Antidiskriminierungsmaßnahmen durchzuführen. Nun endlich, wir haben über die staatliche Ballettschule gesprochen, da soll es zu psychischer und physischer Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler gekommen sein. Also ich sage, an verschiedenen Stellen wurde deutlich, dass die Kunstform des klassischen Balletts einer generellen Überprüfung auf ihre Zeitgemäßheit bedarf. Das ist 2020 deutlich geworden.
Also einige negative Punkte, die Sie erwähnt haben. Hat denn das Jahr 2020 für den Tanz auch so richtig was Positives gebracht?
Ja, finde ich schon. Und da hat Corona auch tatsächlich nochmal mitgeholfen. Ein wichtiger Schritt war in diesem Jahr die Diskussion über die soziale Situation von insbesondere freien Tänzerinnen und Tänzern. Wir haben ja viel über Kürzungen gehört in den letzten Jahren von Ensembles, Ensemblezusammenlegung. Die Situation der freien Tänzerinnen und Tänzer ist etwas, was in der Öffentlichkeit immer ein bisschen untergeht, aber deswegen nicht minder wichtig ist. Und da macht Berlin gerade mit einem Pilotprojekt vor, das in diesem Jahr gestartet ist, wie die häufig sehr prekären Lebensbedingungen von Tänzerinnen abgefedert werden können, nämlich durch einen monatlichen stipendiumartigen Zuschuss, der unabhängig von Aufträgen und Projekten gezahlt wird, nicht als ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern als so eine Art Grundsicherung oder finanzieller Ausgleich für die, wie wir immer sagen, unsichtbare Arbeit, wie zum Beispiel das ganze tägliche Training. Das ist ein Modell, das in anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, längst üblich ist und in Deutschland bis vor ganz kurzer Zeit völlig undenkbar war. Und das jetzt befeuert durch die Corona-Krise und durch diese ganz, ganz vielen wirklich ganz schwierigen Situationen, von denen wir gehört haben, in denen Künstlerinnen und Künstler sind, einen großen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat, auch bundesweit, und dass der Bund inzwischen über solche Modelle, Finanzierungsmodelle von freien Künstlern spricht, ist ein ganz wichtiger Schritt.
Also wirklich ein positives Signal in die Tanzszene hinein. Das Tanzjahr 2020, der Rückblick war das von Elisabeth Nehring. Frau Nehring, Dankeschön.
Gerne.